Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir haben schon wieder eine Hörerinnen-Mail bekommen. Das ist ganz großartig, dass Menschen uns Mails schreiben, damit wir Themen umsetzen und besprechen. Ich denke dann ja immer, das könnt ihr doch selber, ihr habt ja schon so schlaue Gedanken dazu.
Ich denke dann immer, warum habe ich mich ja 10 Jahre damit befasst, wenn Menschen, die sich damit erst kurz befasst haben, so viel klügere Gedanken haben. Es frustriert mich ein bisschen, aber wir gehen einfach mal drauf ein und hoffen, dass es gut wird.
Ich bin relativ sicher, dass es auf jeden Fall spannend wird, weil die Mail, die Nele uns geschrieben hat, die hat mir schon mal eine ganz neue Tür aufgemacht in einem Themenbereich, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Nele heißt, also vollständig Nele Sattlos, 22 Jahre alt und studiert Bildende Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen-Kupferdreh. Und hat auch so ein bisschen so ein paar Arbeitsproben mitgeschickt oder so ein PDF eben mit ihren Arbeiten.
War sehr beeindruckend.
Ja, dachte ich auch so, okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin selbst in dem Alter nicht über Strichmännchen hinausgekommen. Ja, aber gut.
Ich habe mir so gedacht, nein, ich kann das gut gönnen.
Ja, ja.
Und bewundern, aber ja. Man steht so staunend davor, was das eigene Unvermögen angeht auch.
Das ist tatsächlich so, ich denke immer so, man, ist so eine tolle Gabe, man würde das können wollen. Ich weiß aber natürlich auch, dass ich in meinem Leben viel zu wenig Energie ins Malen gesteckt habe, um irgendeinen Anspruch daran zu haben, dass es mir gut gelingen könnte. Ja. So, also das wäre ein wenig anmaßend.
Man möge sich ihr Werk mal anschauen und
das auf jeden Fall
dann in Anbetung erstarren.
Wir verlinken das auf jeden Fall. Und Nele schrieb halt, dass sie selber eben auch als Leistungssportlerin und jemand, die sich viel mit Ernährung beschäftigt, weil sie auch Veganerin ist, mit dem Körper beschäftigt, künstlerisch. Und das, was ich total spannend fand, ist, dass sie so sagte, naja, die Kunst beschäftigt sich halt damit, wie man Gefühle darstellen kann. Und schrieb dann davon, dass es zum Beispiel darum geht, das Gefühl darzustellen, dass wir beim Sitzen auf einem Stuhl haben. Also wie kann ich das darstellen, das, was ich da fühle im Kontakt zwischen Körper und Gegenstand, würde ich das mal interpretieren. Und dann dachte ich so, krass, habe ich mir in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es ein Gefühl ist, dass wenn man es darstellen möchte, also wir können es wahrscheinlich so über Spiegelneuronen wahrnehmen, da sitzt jemand und dann können wir das Gefühl mitfühlen, aber wenn man es darstellen will, was gehört da eigentlich dazu? Fand ich super spannend. Und dann hat sie noch viele andere Aspekte dazu gebracht und sagt halt, es geht vor allen Dingen um das äußerlich Sichtbare und das innerlich Empfindbare. Also wie bringe ich das über Kunst in Einklang, wenn ich nichts anderes, ne, in Anführungsstrichen einen sehr großen, machen kann, als es eben darzustellen mit Malerei in dem Moment. So. Und das fand ich super spannend, weil das Erste oder das, was sie auch gesagt hat, wie sage ich eigentlich dazu? Körper, Leib, Fleischhaufen, Hautsack. Rita hatte mal Biomasse im Hautsack, als wir über das Gehirn
war geklaut,
und Tank.
Ne? Bei Herrn Burchardt geklaut.
Geliehen.
Ja.
Wertschätzend ausgeliehen für diesen Podcast.
Genau. Er wäre einverstanden. Ja.
Da bin ich sicher. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das so spannend, mich da reinzubegeben und dachte, wie nett und an der Stelle auch so vielen, vielen Dank an Nele, dass sie mir so eine Tür aufgemacht hat zu einem Thema, mit dem ich nicht viel zu tun habe, weil ich eigentlich, also ich gehe nicht in Museen.
Du hast damit die ganze Zeit zu tun, glaub mir.
Aber nicht in dieser künstlerischen
Form.
Genau. So natürlich habe ich da die ganze, ich habe ja so ein so Biomasse im Hautsack dabei, habe ich heute mitgebracht, extra für euch.
Praktisch.
Ihr könnt ihn aber nicht sehen.
Ist auch gut, dass man nicht das eine ohne das andere dabei hat. Das ist recht unhübsch und verteilt sich ungut im Raum.
Jetzt gerade muss ich darüber nachdenken, ihr könnt es alle nicht sehen, aber ihr könnt es hören, weil es natürlich der Resonanzraum ist, mit dem ich Stimme zum Schwingen bringe.
Ja, genau.
Ja,
oh, diese Momente werden wir noch häufig haben in der nächsten Stunde, fürchte ich. Also
ich
mir wird
sehr.
Es oft so gehen, weil mir gerade eben erst, als du sprachst, klar wurde, was ich daran so faszinierend fand, nämlich, dass ich mich, und das war jetzt kein Witz, seit mindestens 15 Jahren mit dem Thema beschäftige, mal mehr, mal weniger, und nie auf die Kette gekriegt habe, das so sauber zu unterscheiden, wie Nele das jetzt anlegt, nämlich in eine Problematik jenseits oder besser gesagt diesseits der Darstellung mhm. und eine, die die Darstellung beinhaltet. Mhm. So, und jetzt kann man natürlich malend darstellen, man kann aber auch denkend oder sprechend darstellen. Man kann ja versuchen, über den Körper zu schreiben, wenn man ihn malt, ist das einfach ein anderer Zugang, aber gleichwohl ja auch ein, ja, irgendwie ästhetischer. Vielleicht müssen wir über den Begriff auch noch reden, weil Ästhesis und Ästhetik, das sind so zwei verschiedene Dinge. Aber da können wir noch zukommen. dem zugrunde liegt schon ein Problem, das in der Philosophiegeschichte berühmt ist, das lange behandelt wird und das gerade nochmal einen neuen Twist erfährt. Und bekannt geworden ist das unter dem Signum Leib-Seele-Problem. Mhm. Oder später, als man da mit der Seele schon nicht mehr so firm war, das Körper-Geist-Problem. Da klingt es gleich viel nüchterner. Ist aber dieselbe Problematik. Ne? Also es geht darum, wie etwas Ausgedehntes, im weitesten Sinne Körperliches, mhm. also etwas, was im Raum ist, mit etwas zusammenkommt, was nicht auf diese Weise im Raum ist. Was man den Geist nennen könnte, der mhm. keine Ausdehnung hat. Es scheint etwas absurd, das ist ein Zitat aus einem der Bücher, die ich später nenne, so etwas wie einen Gedanken irgendwie eine bestimmte Länge geben zu wollen oder eine Ausdehnung oder eine Gestalt.
Oder eine zeitliche Reihenfolge. Gedanken können ja im Gegensatz ja. zum Sprechen zeitgleich auftreten.
Meint man. Die Kognitionswissenschaft, das ist der neue Twist, den ich eben meinte, hat ihre eigenen Beiträge, kommt aber jetzt inzwischen auch in einer Schleife an, die sich in der Theorie des Embodiment abzeichnet. Mhm. Und Embodiment heißt, man geht inzwischen eigentlich flächendeckend davon aus, dass Bewusstseinszustände eine Art Körperlichkeit brauchen, irgendeinen Leib. Also nicht eine Maschine, mhm. sondern etwas Gelebtes, dass sie hat, diese Bewusstseinszustände. Und in der Tat können wir uns ja schlecht so einen irrlichternden Geist über der Materie vorstellen. Also wenn du jetzt gesagt hättest, mein Körper ist zu Hause, ich habe mal meinen Geist vorbeigeschickt, würde ich sagen, ja, attraktive Erscheinung. Warum hast du ihm einen Pulli angezogen? Das war gar nicht nötig. Ne? Also wir sind eigentlich gewöhnt, das zusammenzubringen. Aber dahinter steht ja auch, wir sind auch gewöhnt, ständig diesen, Achtung, Substanzendualismus zu denken. Mhm. Und das rührt spätestens in dieser Unterscheidung von René Descartes her, der sagt res cogitans, res extenso, also die denkende und die ausgedehnte Sache, das sind wir so gewöhnt, das als Zweiheit zu denken. Und dann ist es total schwer, das wieder zusammenzudenken mhm. zu etwas, das möglicherweise so verschwurbelt, verschränkt ist, dass wir immer nur analytisch diese Unterscheidung machen können und vielleicht damit auch an der Wahrheit vorbeigreifen. So, das ist schon mal die grundlegende Problematik. Und wenn ich jetzt noch versuche, all das darzustellen, ästhetisch darzustellen, bin ich natürlich noch eine Ebene drüber unterwegs mhm. und muss ja ein reflexives Verhältnis zu diesen Verhältnissen gewinnen. Und spätestens da ist das, glaube ich, ganz normal, dass einem komisch wird.
Ein reflexives Verhältnis zu den Verhältnissen ja. ist kein guter Titel für eine Podcast-Folge.
Hat keiner gesagt, dass das einfach wird hier. Entspannend fand ich, dass die Nele Schrub, was sie alles schon gelesen hat. Und das sind bei mir auch so die Dinge, die in der Leseliste unbedingt vorkommen müssen. Also offensichtlich ist es schon so, dass man, naja, wenn man uns zwei als Sample nehmen kann, dass es aber schon ja so einen Forschungsstand abzubilden gibt. Mhm. Es ist seit einigen Jahren wieder viel passiert in der Phänomenologie, weil man sich dem Ganzen eben jetzt vor allen Dingen phänomenologisch nähert. Und da haben wir uns eigentlich festgelegt, das bezieht sich jetzt auf Neles Frage eingangs der Mail, dass wir eigentlich weg wollen von diesen dualistischen Begriffen auch. Das heißt weg wollen, aber versuchen sie mitzudenken in einem neuen Begriff. Und dann spricht man eigentlich von Leiblichkeit mhm. eher als vom Körper. Weil der Körper eben auch ein, weiß ich nicht, ein Zylinder sein kann. Meine Küchenrolle ist ein Körper, ist ja geometrisch, in der Mathematik haben wir das alle gelernt, glaube ich, irgendwann. Wann war das? In der 8. Klasse oder so?
Klingt so.
Körper zu berechnen. Das ist etwas, was wir heute im Alltag ständig tun. Mhm. Uns in behandeln wie Küchenrollen. Wir möchten auch lang und schmal sein.
Vermessen ja. und ja.
Ja, und das ist halt total vermessen, das zu tun, weil wir selbstverständlich mehr sind als das. Und zwar nicht nur normativ mehr. Also ich muss das nicht auf dem Plakat mit mir rumtragen und sagen, aus moralischen Gründen verwerfe ich das, dass wir uns so vermessen. Sondern weil uns ja schon der Zugang zum eigenen Sein zeigt, dass wir eben nicht nur Körper sein können. Mhm. Denn es gibt einige ganz gute Gründe, um zu sagen, mein Leib ist etwas anderes als irgendein Körper. Und ja, da gibt es wirklich viele Argumente. Ich kann mal ein paar aus der Reihe nennen, über die wir gerne weiter sprechen können oder gucken
darf
können.
Darf ich eine Frage stellen, so für mich, weil ich die ganze Zeit, also wenn wir so von Körper reden und so, meinen wir die äußere Begrenzung oder meinen wir alles, was darin ist? Und wenn wir alles meinen, was darin ist, meinen wir auch die einzelnen Bestandteile? Mhm. Ich dachte darüber nach, als ich Blut spendete neulich und dann ja Teile meines Körpers abgebe oder neulich auch mal einen Abstrich anschauen durfte unter einem Mikroskop und dachte, oh, das sind aber schöne Zellen. Ich habe sehr lange nicht mehr durch ein Mikroskop geguckt. Ich bin jetzt leider kurz davor, mir eins zu kaufen. Mhm. Ich möchte wieder Zellen und Pantoffeltierchen.
Oh, ich kenne eine Frau, die hat ganz viele Mikroskope, weil ihr Vater damit gehandelt hat. Ich stelle den Kontakt gerne her.
Oh ja, dann kann ich wieder Pantoffeltierchen züchten.
Ja.
Mit dem Heu von den Pferden, wie ich das früher gemacht habe. Mhm. Und dann kann ich auch.
Übskrebse.
Wer braucht Netflix, wenn er Übskrebse oder Pantoffeltierchen
Kannst
hat?
Auch einfach deine Matratze hernehmen. Da ist viel schönes Krabbeln.
Ja, ich
schon wieder Dinge, die man nicht ganz so gerne sieht.
Weiß nicht, ob ich meinen Körper dann da wieder ablegen möchte.
Aber die fressen ja auch einen Teil deines Körpers, die abgestorbenen Hautzellen und so. Und das ist ja deine Frage, ne? Ab wann ist das noch ich und ab wann ist das nicht mehr ich?
So und diese ganzen Bakterien auf unserer Haut und diese ganzen anderen Viecher, die da rumkrabbeln, ne? Das ist ja dann auch, ist das auch unser Körper?
Ich empfehle dir aus meiner Literaturliste das schöne Werk von Didier Anzieux, das Haut-Ich, das sich mit dieser Problematik befasst. Weil das ist ja tatsächlich die Frage, ist die Haut jetzt die Grenze, an der man abbilden kann, ab hier ist mein Körper und darüber hinaus nicht mehr. Was ist dann mit so Sachen wie Phantomgliedern? Damit hat sich Merleau-Ponty viel befasst. Wenn ich einen Unterarm verloren habe, den aber noch spüre, was ist denn das? Ist das dann noch Körper oder ist das Geist oder ist das irgendwas dazwischen? Und all diese Fragen gehören dazu.
Jetzt habe ich irgendwie Bock, mich in die Ecke zu setzen und allein darüber nachzudenken.
Ja. Das ist auch wirklich schwierig, finde ich. Ja. Weil wenn man es dann mal durchbuchstabiert, kann man ja sagen, okay, das geht die wenigsten von uns an, dass wir irgendwie tatsächlich mal Phantomschmerzen hätten. Die wenigsten verlieren wirkliche Gliedmaßen. Aber man kann ja auch andere Ebenen in Anschlag bringen, wie zum Beispiel die verlorenen Hautzellen oder Haare. Sind die noch ich? Zumal man da ja DNA draus gewinnen kann.
Oder mein abgegebenes Blut halt.
Genau,
ne? Das ist jetzt
Blut.
Irgendwo.
Richtig.
Die rennen mit einem Teil von meinem Körper rum.
Ja.
550 Milliliter.
Ja,
das
ja gut, hast du zugestimmt, da war es das.
Ja, ja,
auch das ist halt eine Form von Organspende.
Ja.
Eine freiwillige und willentliche, aber wir machen ja auch ständig unwillentliche und unfreiwillige, weil uns sonst was verloren geht aus unserem Hautsack.
Haare.
Ja, zum Beispiel.
In Massen.
Ja, genau. Und das ist wirklich schwierig, da die Grenzen zu definieren. Und das ist schon eins, finde ich, der Argumente, warum man gut sagen kann, es ist nicht sauber von einer Dualität von Körper und Geist zu sprechen. Mhm. Ich beziehe mich nicht auf ein lebloses Äußeres, wenn ich darüber nachsinne, ob mein Blut noch ich ist.
Mhm.
Ne? Sondern da beziehe ich mich auf, ja, Merleau-Ponty nennt das fungierend, das kommt von Husserl her schon, von der frühen Phänomenologie um 1900 rum. Fungierend heißt, dass ich ja in der Welt bin und mein Sein etwas bedeutet. Also ich beziehe mich nicht darauf, dass ich an dieser Position im Raum meinen Körper gerade abgesetzt habe, sondern darauf, wie ich in der Welt Funktionen erfülle, wie ich bin, mit anderen auch bin. Und insofern ist da schon ganz klar diese Grenze zum Körper unterlaufen. Ich kann mich nicht behandeln wie einen Körper. Zumal ich, und da kommen jetzt andere Argumente, zumal ich im Gegensatz zum Körper meinen Leib nie loswerde. Mhm. Nietzsche hat gesagt, er steht immer hinter mir. Hinter ist auch irgendwie schön. Er begleitet so alle meine Vollzüge, logischerweise. Der ist diese Vollzüge.
Mhm.
Mein Leib ist all diese Vollzüge in der Welt. Also kann ich nicht sagen, das war nur mein Körper, mein Geist, wollte was ganz anderes. Obwohl wir die ganze Zeit
so argumentieren.
Ist aber
eine beliebte Ausrede. Ist ja eine beliebte Ausrede,
ehrlich
gesagt.
Ja, ich sag ja, der Dualismus ist immer noch da, obwohl man ihn überwunden denken müsste.
Kann man aber kaum. Hätte können.
Ja, ist schwierig.
Ja.
Und ja, das hat dann noch so eine weitere Schleife, Fußnote vielleicht. Wenn Menschen dann von dem Gegenüber von Ganzheitlichkeit reden, dann werde ich immer so ganz nervös, weil die oft so komisch esoterisch sind und anderen auch diese Ganzheitlichkeiten absprechen und dann die Welt teilen in Menschen, die erleuchtet sind und Menschen, die das nicht sind und so. Also von ganzheitlich zu sprechen fällt mir schwer. Ich würde es eher, ja, Bleiben wir mal einfach bei Leiblichkeit vielleicht.
Mir fällt das ja nicht so schwer, von Ganzheitlichkeit zu sprechen, ja, ehrlich gesagt.
Ja, ist ja auch gut. Also je nachdem, aus welchem Kontext man kommt, ist ja genau das Richtige gemeint, nämlich beides zusammen wahrzunehmen, zu denken und eben auch zur Darstellung zu bringen.
Ja, und um mal kurz was zu diesem Kontext zu sagen. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass ich mit meiner Mutter, die ja Physiotherapeutin ist, aus so einem medizinischen Kontext komme und es immer an der Stelle so eine Diskussion gab. Natürlich haben Mediziner eine andere Ausbildung als Physiotherapeuten, gerade aus der Zeit, wo meine Mutter kommt. In der Physiotherapie spielt aber Zeit eine entscheidende Rolle. Du verbringst einfach wesentlich mehr Zeit mit den Patienten. Und es geht dir nie nur um den Körper, sondern immer auch um die Auswirkungen, die das Geistige auf den Körper hat. Also wie bei Verspannungen.
Ums Fungieren.
Ja, bei Verspannungen oder so. Ne? Es geht nicht ausschließlich darum, jetzt zu sagen, hier, jetzt machen wir eine Spritze in den Muskel und dann lässt er wieder los, sondern zu überlegen, woher kommt das denn? Welche Gedanken beschäftigen jemanden? Warum ist man eigentlich verspannt? Ne? Warum? Was versucht der Körper damit zum Ausdruck zu bringen? Oder dass der Leib oder was auch immer? Ne? Aber das ist schon, ich finde schon, dass es dann, oder daher kenne ich den Begriff, einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen, ohne dass es super esoterisch wäre.
Das ist auch nur eine Seite meiner Probleme. Das ist ja auch jetzt nur Fußnote. Ich komme gleich wieder zu den
anderen
Argumenten. Aber ist ja richtig, dass wir über alles sprechen, hoffe ich. Mein Problem damit ist auch, dass das suggeriert, es gäbe wieder so ein Summe aller Teile Ganzes. Ich bin aber mittlerweile einfach fest davon überzeugt, dass wir Fragment sind und bleiben. Gerade weil wir leiblich sind, sind wir fragmentarisch in der Welt. Da tun sich, Waldenfels sagt, den zitiere ich nachher, auch Bruchlinien auf. Und gerade die machen unsere Leiblichkeit auf. Deswegen habe ich ein Problem mit dieser Ganzheitlichkeit, weil das nahelegt, wenn du es richtig machst, dann wirst du so rund. Ne? Dann wirst du ein Kreis. Oder halt die Küchenrolle, je nachdem. Dann wirst du fertig damit und dann ruhst du so in dir. Und das verkennt, glaube ich, die Brüche, die Leben auch bedeutet oder kann es verkennen, je nachdem, wie man den Begriff benutzt.
Vielleicht habe ich eher so die Ganzheitlichkeit einer Amöbe vor Augen.
Was kein fragmentarisches Dasein bedeuten muss. Man kann als Amöbe, glaube ich, sehr selbstzufrieden durch die Welt schlappen.
Ja, aber halt immer.
Insofern man schlappt.
Ja, aber du bist halt so gestaltenwandlerisch unterwegs. Ja, du kannst halt so Sachen machen und die Dinge einverleiben.
Ja, aber du bist die ganze Zeit du selbst.
Das habe ich die Amöbe nicht fragen können.
Das ist die spannende Frage. Ob das, ne? Und das ist auch der Faktor Zeit, ne? Wie sich das über das Leben hin verändert. Es ist ja nun auch nicht immer der gleiche Körper, auf den wir uns beziehen. Er verändert sich. Auch das ist ein gutes Argument für Leiblichkeit. Also zu sagen, wie ich fungiere, wie ich mit 12 war, ist anders als mit 42 und anders als mit 82, wenn man da hinkommt. Insofern ist es komisch, sich auf mich zu beziehen in Bezug auf die reine Körperlichkeit, weil ich mich dann fragen muss, wo war genau ich selbst? Mit 26. So, der Rest ist eine Verlustgeschichte. Das ist doch scheiße. Wer will denn so leben?
Ich war nicht in ich selbst, als ich mit 3 in einem Wutanfall auf dem Küchenboden lag und schrie.
Aber wir sagen ja solche Dinge.
Ja,
das war nicht ich oder da war ich weit von mir entfernt oder
außer
so.
Mir.
Wir meinen auch, ja, genau. Und wir meinen damit häufig auch Dinge, die sich auf ein irgendwie gestörtes Körperverhältnis zurückführen lassen, dass man da nicht so ganz man selbst war.
Oder ein gestörtes Geistverhältnis.
Ja. Auch das, ne, genau. Aber man bleibt auf jeden Fall in dieser Dualität haften und sagt, entweder war mit dem einen oder mit dem anderen, war nicht so ganz tipptopp und dann bezieht man sich darauf irgendwie kritisch und verkennt dabei, dass man ja immer noch dieselbe ist.
Und aber auch wieder lässig. Nicht.
Nee, genau. Man hat ja inzwischen Blut abgegeben und es hat sich Neues gebildet. Also
noch nicht vollständig, habe ich gelesen.
Also dieses Dauert Selbstsein, das ist eine schwierige Sache in Bezug auf die Leiblichkeit. Und trotzdem ist es ein Argument, um deutlich zu sagen, ich bin nicht nur Körper, weil mein Selbstsein bedeutet, ich bin permanent ich selbst. Der Körper ist permanent da. Das ist das erste Argument. Also Permanenz ist ein Argument, um zu sagen, wir sind eher Leib, als dass wir Körper sind. Und mit Leib meine ich sowas Verschränktes von Körper, Geist, Fungieren. Können wir dann drüber sprechen, was da alles so dazugehört. Aber auf jeden Fall sind wir nicht nur einfach ein Körper, der durch irgendeinen eingehauchten Geist belebt ist oder so. Permanenz, ja. Und das zweite ist Doppelempfindung. Wir können anders als ein geometrischer Körper das kann, würde ich mal unterstellen. Jetzt weiß ich von dem Schrank nicht, was er empfindet, aber der fasst sich nicht selber an, so wie ich das tue, Kann sein, dass der im Scharnier auch irgendwelche Empfindungen hat, aber er spricht mit mir nicht drüber. Das ist aber was Eigentümliches, wenn ich mit meiner linken Hand die rechte anfasse. Mhm. Wenn man das jetzt mal so macht beim Zuhören, kann einem das sehr, sehr fremd werden, weil man dann nicht mehr weiß, welche Hand jetzt welche anfasst. Als Rechtshänderin hat man tendenziell das Gefühl, rechts ist so Bestimmerin. Michelle Serre hat darauf hingewiesen, wie schön man das nachvollziehen kann, wenn man über das Fingernagelschneiden nachdenkt. Mhm. Wenn man als Rechtshänderin führe ich mit rechts an der linken Hand die Schere. Mhm. Wenn ich mit links dann die rechte Hand schneiden muss, dann bewege ich die rechte Hand und versuche die Schere zu versuche irgendwie klar zu kommen. Ambidexter dürfen weghören. Und Ambidexterinnen. Das ist eine spannende Sache, dass wir uns doppelt empfinden, dass wir uns anfassen können und an beiden Stellen Empfindungen haben. Mhm. Das ist anders, als wenn wir reiner Körper wären. Und man kann auch ganz schlecht sagen, wo genau jetzt der Druck sich verteilt. Das ist, glaube ich, auch das Problem mit dem, wie male ich sitzen.
Und wo wir anfangen und aufhören, ist ja dann irgendwie, weil ja, du hast dann keine Enden mehr sozusagen.
Ja, genau.
Was ja das Spannende ist, dass wirklich in irgendeiner Form die Hände zueinander geführt werden im Gebet.
Ja.
In vielen Kulturen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und lustigerweise beim Yoga ist auch immer heißt, also es gibt, wir haben so eine dominante Hand und man soll, wenn man diese Finger verschränkt, das auch immer mal wechseln. Mhm. Also den anderen Daumen nach oben. Mhm. Und das ist wirklich komisch. Es gibt eine Seite, die fühlt sich super an, wenn der Daumen oben ist. Und es gibt dann die andere, da denkst du so, das fühlt sich schräg an. Mhm. Obwohl ja eigentlich gar nicht viel passiert ist.
Mache ich seit der Grundschule, weil man uns im Kommunionunterricht erklärt hat, es sei so und so rum richtig. Und ich dann immer das Gefühl hatte, ja, für mich fühlt es sich auch so rum besser an, aber ich will es jetzt anders machen.
Ein rebellischer Akt.
Ja, in der dritten Klasse, ne? Oder wo man da war.
Ja, aber das finde ich finde das insofern spannend, weil das ja im Prinzip keinen Unterschied, also
es sollte keinen Unterschied machen,
genau,
es macht aber einen.
Genau, es macht
die
aber
ganze
einen.
Zeit. Es macht auch, also das sind halt Inkorporierungen, auch unsere Gewohnheiten, so. Versuch mal am Tag so 2, 3 Sachen zu variieren, dir mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, mit dem verkehrten beiden zuerst in die Hose zu fahren, so du denn eine trägst.
Ich wüsste nicht mal mit welchem.
Doch, glaub mir. Du machst es immer gleich.
Ja, Standbein, Spielbein. Ich bin relativ sicher.
Vielleicht
wenn
nicht so krass gleich, wie ich immer alles mache. Schon mein armes Kind reckt mir immer den gleichen Fuß entgegen, weil ich sie immer gleich mache. Also jetzt schon traumatisiert von der Asperger-Mami. Und dann versuche ich es anders zu machen und es gelingt nicht. Und man bleibt in Kleidungsstücken hängen. Ist alles nicht gut. Gut, dass man nur einen Kopf hat, dann weiß man, wo die Kapuze drauf gehört.
Ich überlege da die ganze Zeit drüber nach. Ich glaube, ich würde zuerst mit dem rechten Bein in die Hose stapseln. Aber ich bin manchmal, glaube ich, so von mir selbst verwirrt, dass ich es durchaus auch mal anders mache.
Ja.
Ja, wahrscheinlich läuft es ja nicht so gut.
Deswegen
an den
bist
Tagen.
Du so schlau wahrscheinlich, weil die Gehirn wahrscheinlich oder so.
Das sind die Tage, an denen ich Sekunden später vors Bett renne.
Ach so.
Auch wenn es immer schon da steht.
Das kann auch ein Ausdruck von Klugheit sein, wenn man so verwirrt ist. Bei mir ist es einfach nur erschreckende Begriffsstutzigkeit im Leiblichen. Wirklich. Ich raff gar nicht, dass man es anders machen könnte. Deswegen ist Zusammenleben mit mir auch die Hölle. Wenn man so Dinge anders macht, als ich die mache, ist mir das vollkommen fremd. Ich verstehe nicht, warum man die Hände irgendwie anders benutzen könnte, um eine Scheibe Brot abzuschneiden, als ich das tue und neige auch dazu, das zu korrigieren. Das habe ich mir abgewöhnt.
Aber, ich möchte doch noch mal länger mit dir wegfahren.
Ja, weit weg.
Um das zu erleben.
Klammer zu, ist nicht schön für alle Beteiligten.
So, wo waren
aber,
wir?
Ja, wir waren bei Gewohnheiten und bei Inkorporierungen. Und ich glaube, dass man über diese Invarianzen, die man so feststellt im Alltagsgeschehen, auch dem auf die Schliche kommt, was wir so Leibgedächtnis nennen würden. Was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass wir eben nicht eine körperliche Substanz mit einer geistigen Substanz sind. Vieles lungert bei uns im Leibgedächtnis so rum. Irgendwie. Also man kann ganz gut, also Menschen, die viel tippen zum Beispiel, können ganz gut tippen. Aufgefordert aber, eine Tastatur an die Tafel zu malen, werden sie nachdenken müssen, wo was ist, weil es inkorporiert ist. Das Tippen ist irgendwie nicht automatisiert, dann wäre ich ein Automat, sondern das hat sich so eingeschrieben, dass das Tippen ist irgendwo zwischen Hirn und Fingerspitzen, vollzieht sich das. Und wir machen es auch immer gleich, also gerade wenn wir es erlernt und geübt haben, wie bei sportlichen
Aktivitäten. Ich kann Passworte nicht mit nur dem Zeigefinger schreiben. Die sind immer falsch. Ich muss sie auf der Tastatur, ich habe den Weg in den Fingern. Ich habe das, glaube ich, nicht als Wort abgespeichert, sondern als Weg auf der Tastatur.
Das haben viele, glaube ich.
Furchtbar.
Ich auch bei Telefonnummern früher. Das war das einzig Schlechte an der Wählscheibe. Man musste sich tatsächlich die Nummern merken. Als dann die Tasten kamen, konnte man sich Figuren merken.
Genau.
Das fiel mir dann auch noch leichter. Ja. Also auch ein weiteres Argument, um zu sagen, wir sind eben nicht nur begeisterter Körper, sondern es ist Leiblichkeit und es ist Fungieren. Und es gibt noch mehr Argumente, um die aufzuzählen. Da ist noch Affektivität, also Schmerz und Lustempfinden, dass so Schmerzräume zum Beispiel entfaltet, wo wir nicht, bei Kopfschmerz weiß man nicht genau, was wehtut. Man neigt dazu zu sagen, irgendwie so vorne links, weiß aber ja, das Gehirn selbst schmerzt nicht. Also was ist denn das da, was da weh tut? Auch wenn ich ganz blöd mir irgendwie einen Zeh angerannt habe, ich weiß schon, der Zeh tut mir weh, aber wo genau dieser Schmerzraum sich entfaltet, wenn ich jetzt Biologin bin, weiß ich dann vielleicht, was da gerade passiert, aber das ist ja nicht, wie sich der Schmerz anfühlt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Während ich, wenn ich von einem Dreieck eine Ecke abschneide, kann ich sagen, so, das fehlt, das ist kaputt.
Aber du weißt nicht, wie das Dreieck sich dabei fühlt.
Ja, das stimmt, genau. Ja. Also ich unterstelle immer, dass die so unbelebten Körper dabei anders fühlen. Ich weiß es aber nicht so genau. Genau. Dazu zählt auch die kinästhetische Empfindung, also meine Lage im Raum ständig zu fühlen, ohne sie aktiv zu fühlen. Das ist sowas, wovon ich behaupten würde, dass das unbelebte Körper eher nicht tun.
Das merkt man spätestens dann, wenn man im Yoga, es tut mir leid für alle, die keinen Bock haben auf Yoga und die finden, dass das scheiße ist, aber gerade in solchen Sachen wie der Baum, es heißt ja nur Baum, ja?
Ja.
Es ist eine sehr instabile Angelegenheit.
Wenn unsere Bäume so instabil wären wie das, was ihr im Kurs macht, dann möchte ich aber nicht hier durch den Stadtwald gehen.
Versucht auf einem Bein zu stehen, das reicht ja auch schon. Ne? Ja. Also in der Regel.
Du versuchst zu stehen, auch auf zwei Beinen konzentriert zu stehen, stabil.
Mit geschlossenen Augen. Ja. Und dann wird man schon merken, was da eigentlich abgeht, wenn man das entweder überhaupt spürt, wenn man die Augen nicht hat und der Körper, glaube ich, was anderes. Also das ganze Ding hier, ne, mit alles, mit drinnen und draußen.
Einmal alles, bitte.
Einmal mit alles und scharf auf dem Boden. Dann merkt man plötzlich, wie das so austariert wird. Das ist etwas mit geöffneten Augen, merke ich das nicht.
Ja.
Habe ich diese Empfindung nie.
Ja.
Ich denke auch nie, ich kipp um.
Ja.
Also gut.
Bis du es tust.
Alkohol. Aber ja.
Ja, ja.
Bis du es tust, genau. Bis ich mal wieder die Füße nicht ordentlich hochhebe und wir auf der Nase lande. Ja,
weil du mit dem falschen Bein zuerst in, naja.
An solchen Tagen.
Ja, kinästhetische Empfindung, genau. Und daran anhänge ich auch uns mit sowas wie einem Willen auszustatten, denkerisch. Also ich gehe ja davon aus, dass ich die meisten meiner jetzt körperlichen Handlungen irgendwie willentlich vollziehe.
Mhm.
Während eine Kugel, die über den Boden rollt, die muss halt angeschubst werden, während ich mich entschließe zu gehen, wobei man sich da ja auch häufig selbst überrascht, finde ich. Kennst du das, wenn man so in eine leere Stufe tritt?
Oh, ja.
Oh, mies.
Doch dieses Gefühl kurz vorm Einschlafen, irgendwie so
zu fallen oder so. Ja, und all diese Randphänomene, jetzt kann man die witzig finden und irgendwie sagen, ach lustig, dass du das auch hast, aber ich glaube, die verweisen darauf, dass es eben nicht so einfach ist, in diesem dualistischen Denken hängen zu bleiben. Man kann das machen, man kann immer sagen, ja, mein Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Man kann aber auch eben mal versuchen, an diesen Randphänomenen entlang zu denken und drauf zu kommen, was denn da eigentlich hintersteht.
Ich habe gerade so ein Raumzeitding, weil wenn wir in eine leere Stufe treten, haben wir sozusagen ja schon vorweggenommen, dass da eine Stufe wäre, die ist dann aber ja gar nicht da. Das heißt, wir sind in unserer Aktion ja schon in irgendeiner Form zukünftig gewesen und stellen dann fest, ups, verkalkuliert.
Ja, genau. Und wir werden ständig auf diese Weise überrascht. Entweder indem wir Zukünfte imaginieren, die es gar nicht gibt, oder auch indem wir Antworten auf etwas, das ist jetzt wieder Waldenfels, wovon wir gar nicht wussten, dass es eine Frage ist, zum Beispiel. Ja. Und im Nachhinein denkt man, was habe ich denn da gemacht? Also ich meine jetzt nicht Antworten sprechend, sondern ja leiblich zu antworten auf eine Situation. Irgendwie, ne? Ja.
Wenn sich so Dinge verlangsamen und man plötzlich reagiert hat und hinterher da steht und sich denkt so, wie ist das denn jetzt passiert?
Ja, und dann kann man sagen, okay, viel Adrenalin oder irgendwie im peripheren Sehen das und das wahrgenommen oder so. Aber auch, was so, ja, ich nenne das Responsivität. Also worauf man antwortet, weiß man häufig noch nicht, gerade im Zwischenmenschlichen auch. Also wenn man einen Raum betritt, da sind andere Menschen, das hat irgendwie Atmosphären unterschiedlicher Art. und ich antworte leiblich auf diese Atmosphäre und auf die anderen Menschen, ohne dass mir klar wird, worauf genau ich antworte. Mhm. Das wird mir dann im Nachhinein vielleicht klar oder ich versuche das analytisch auseinander zu dröseln, aber damit bin ich ja dann auch immer schon zu spät dran. Mhm. Wenn ich rauskriege, was mir unangenehm war, ist das eine Form von Beruhigung. Und dann kann ich sagen, ah ja, waren zu viele Menschen und zu laut oder irgendwie so. Aber das Unangenehme geht damit nicht weg. Also dieses Unangenehme, das ich mir leiblich eingeschrieben habe, dessen werde ich nicht Herrin.
Ja, du musst ja irgendwie, ich kenne das, Räume zu betreten und eine Stimmung wahrzunehmen, die ich nicht benennen kann und die ich mir natürlich in irgendeiner Form nachher irgendwie erklären kann. Und häufig in meiner Erfahrung und in meiner Welt stimmt das, was ich so wahrnehme. Aber bevor ich das benennen kann, hätte ich ein Gefühl, dem ich aber auch jetzt, das ich nicht verorten könnte. Also dann, du spürst, es ist irgendwas seltsam, aber du kannst ja jetzt nicht dieses Gefühl nicht benennen.
Ja, und das Komische ist ja, dass es im Nachhinein dann auch nicht um wahr oder falsch geht, sondern wie du sagst, um eine Form von Stimmigkeit. Mhm. Die Erklärung reicht für dich hin.
Stimmig.
Ja, ne?
Schönes Wort gerade.
Ja, schon. Also das erweist sich als etwas, was dir als Erklärungsmodell ausreichend dient. Und ob das so ist oder nicht, ist egal. Das ist das Spannende. Also ob das wahr ist oder nicht, ist für dich in dem Moment egal. Das kann sein, dass man in Streit gerät darüber und andere sagen, nein, hast du. Aber das ist auch immer grotesk, wenn man sagt, ich habe mich da unwohl gefühlt und der Freund sagt, nee, hast du gar nicht. Nee, da hast du dich da gar nicht unwohl gefühlt. Ja, doch. Nein.
Das ist aber alles schön. Das Helge, weißt du doch.
Nein. Reinhold. Ja, genau. Und wenn ich so sage, was? Da kannst du doch gar nicht wissen. So weit geht es mit der Einfühlung dann nicht, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Aber ja, das passiert einem ja häufig, dass Menschen, weil sie denken, sie wären mit ihren Stimmigkeiten sozusagen intersubjektiv unterwegs, unterstellen, man habe das Gleiche empfunden. Ja. Das ist aber nicht wahr, weil mein Leib ist. Und das ist gleichzeitig sehr schön und sehr frustrierend, dass man da schlecht rauskommt. Und das macht eben, das glaube ich, die Verbindung zu Neles Thematik ist so dringlich, dass man das ausdrücken möchte. Mhm. Man möchte ja zum anderen kommen, irgendwie. Mhm. Man möchte mit den anderen sein und nicht nur neben ihnen sein. Und wenn man jetzt schon konstatiert hat, okay, ich bin mir selbst in vielen Teilen entzogen, ich habe gar nicht so einen direkten Zugriff auf mich, ich habe erst recht nicht einen Zugriff auf die anderen, ich kann die nicht behandeln wie andere Körper, die eben auch da sind, dann macht es das besonders schwierig, diese Brücke zu finden zwischen ich und dem anderen.
Aber will ich nur zum anderen kommen oder will ich vielleicht auch zu mir selbst kommen?
Ich behaupte ja immer, dass man im anderen zu sich selbst kommt.
Das stimmt. Aber wenn, vielleicht ist es ganz gut, dann erstmal zu sich selbst zu kommen, bevor man dann zum anderen, also.
Ja, das Problem ist, wenn man versucht, zu sich selbst zu kommen, also bei Selbstbezug merkt man sehr schnell Selbstentzug.
Ja. Na, ja. Ich weiß schon, glaube ich, was du meinst. Ich glaube nur, was ja nicht ganz unerheblich ist beim zu sich selbst kommen, ist eine äußere Wahrnehmung von sich selbst. Mhm. Also das Außen wahrzunehmen, also sich so wahrzunehmen wie eben die anderen. Natürlich hat das Gegenüber was damit zu tun, aber sozusagen eine Außensicht, weil die habe ich ja auch nicht. Ja. In der Regel, ne? Also hätten wir nicht Spiegel und dann sind es ja, das finde ich das Faszinierende am Spiegel. Natürlich habe ich eine Vorstellung von meinem Spiegelbild, aber erst seit wir sozusagen Bewegtbild haben, Smartphones haben, können wir uns auch permanent in Bewegung erleben, dann aber oft spiegelverkehrt.
Seit wir die ganze Zeit zoomen und da dieses Häkchen machbar ist in Videospiegeln, da werde ich ja total wahnsinnig von. Was? Wer ist das denn? Aber Kamera ausschalten.
Ja, aber sich auch die ganze Zeit beim Sprechen zum Beispiel beobachten zu können, wenn man dann plötzlich sieht, wie die Mundbewegungen sind und so. Ja. Ich bin manchmal so fasziniert davon, dass ich dann nicht mehr wahrnehme, dass ich das selbst bin, die da spricht, weil ich sozusagen in irgendeiner Form außer mir bin, wie dieser Hund da draußen, den ihr vielleicht auch hört.
Genau. Und Nele wahrscheinlich auch im Schaffen. Ich glaube, die hat so ein ähnliches Phänomen auch beschrieben wie das, was ich kenne, wenn man lang in den Spiegel guckt. Spiegel sind ein sehr spannendes Phänomen für die Leiblichkeit. Dann passiert dieser Selbstentzug vielen, also dass man eben nicht mehr so weiß. Wenn man dabei noch seinen Namen ganz oft sagt, wird es richtig gruselig. Mach das nicht.
Also ich, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe, die ganze Zeit Rita, 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 Rita sage.
Das ist nicht so schlimm, wenn du Nora, Nora, Nora sagen würdest. Es wird einem sehr, sehr fremd.
Ja, dieser Name ist auch schwieriger,
andere haben
hintereinander
einem
zu sprechen.
Diesen Namen gegeben. Das ist auch sehr komisch, dass man den gar nicht selbst gewählt hat eigentlich. Und auch sehr schön andererseits, dass Menschen das getan haben. Aber man wird sich auf komische Weise fremd, finde ich auch. Und Spiegel haben ja auch an sich, dass man nie sieht, was man nicht sieht. Dass man nicht, also dass man denkt, das Spiegelbild sei man selbst. Während man vercheckt, dass man sich wirklich selten von hinten anguckt. Das sei denn mit zwei Spiegeln oder mit ganz vielen Spiegeln, in diesen Spiegelsälen da, in alten Schlössern oder so, da wird einem dann ganz komisch, weil die noch so leicht verzogen sind noch dazu. Und sich aus allen Perspektiven sehen zu können, ist unmöglich. Ich kann ja zum Beispiel nie meinen Fußabdruck sehen, wenn ich auf dem Boden stehe. Von unten kann ich den nicht spiegeln. Mhm. Ich kann gar nicht jeden Winkel einnehmen. Das tun aber die anderen Menschen ja ständig für mich. Und das ist eben auch ein spannender Punkt, mit dem wir so ein bisschen überwinden, was wir jetzt bisher gesagt haben, glaube ich. Man ist nämlich nicht nur leiblich und damit mehr als Körper und Geist, sondern man ist auch einfach Körper.
Mhm.
Zumindest im Blick der anderen oder im Blick in den Spiegel. Denn da gucke ich mir nur vor der Kopf, sagt der Kleine. Ja. Ich sehe ja nur die Reflexionen und mehr nicht. Und check dabei schon nicht, dass der Spiegel auch so ein Hilfskonstrukt ist, mit dem ich mir, weiß ich nicht, auf den Rücken gucke oder so, was ich sonst nie machen könnte. Ich kann mich so weit nicht verdrehen. Es ist also irgendwie Menschen nicht natürlich, sich selbst auf den Rücken zu gucken, tun sie aber qua Spiegel. Und dabei würde ich sagen, passiert genau das, dass man im Selbstbezug den Selbstentzug bemerken kann. Mhm. Was mir alles nicht gegeben ist, was ich alles nicht sehe und dass ich im Übrigen auch nur sehe durch den Spiegel.
Ja, nur sehe durch den Spiegel. Und dann habe ich habe gerade so überlegt, dass das im Spiegel ja auch eben nicht Körper ist. Das ist ja eigentlich nur eine Scheibe.
Ja.
Das ist ja nicht Körper. Es sieht halt so aus wie Körper, aber es…
Ja, das imaginiere ich mir so dazu.
Ja. Und von dem Gedanken ausgehend dachte ich, wir sind vor allen Dingen ja mittlerweile auch gar nicht mehr so viel Körper in der Welt, sondern Abbild von uns. Da kam ich so hin. Ne?
Ja.
Und über diese Abbilder haben wir aber eine Form der Körperbewertung und der Körperlichkeitsbewertung, die in eine ganz schräge Richtung geht. Und jetzt, wo wir so drüber sprechen, kommt mir das noch schräger vor als ohnehin schon,
ist es auch.
Dass wir Abbilder in der Form bewerten. Und zwar in einer Tour. Und natürlich gab es das immer schon. Also ne, seit wir Menschen darstellen können oder Welt darstellen können, stellen wir halt Abbilder her. Aber durch die digitalen Medien sind sie uns ja allverfügbar, auch umfassender verfügbar. Wir können mehr sehen, aber wir können auch viel stärker getäuscht werden.
Ja.
So, die Täuschungen, die da drin liegen. Und das macht ja auch was mit Körper.
Auf jeden Fall. Ich finde, man kann sogar sagen, das Selfie ist, also man kann drüber lachen, aber das ist schon so ein iconic Turn. Wer hat sich denn bitte mit seiner Spiegelreflexkamera selbst fotografiert? Also das hat man mal gemacht.
Ja.
Ne? Selbstporträts haben auch Fotografinnen und
Mithilfe von Spiegeln
versucht. Mithilfe von Spiegeln oder von anderen. Ich habe mich fotografieren lassen von anderen, wobei das ja schon wieder deren Blick auf mich einholt. Aber dass ich Myriaden Menschen in Myriaden Momenten ständig selbst bespiegeln und das dann auch noch festhalten in Momenten. Das ist schon neu. Und sich so groteske Dinge ergeben wie Nasen-OPs, weil die Perspektive dann immer verzogen ist und die Nase auf Selfies irgendwie größer aussieht oder so. Und es ist schon sehr, sehr schräg. Und dass es gleichzeitig trotzdem was aussagt über unser Leibliches in der Welt sein, das ist, glaube ich, das Spannende. Wir können das nicht abtun. Wir können nicht sagen, ja, das ist nur Körper, also der braucht uns nicht zu interessieren. Wir sind ja hier viel schlauer. Sondern das macht ja was mit unserer Leiblichkeit und wie wir fungieren in der Welt. Ganz viel macht das.
Ja, aber auch wie wir wahrnehmen, ne? Also wie wir unseren eigenen Körper wahrnehmen. Also es ist ja in der Diskussion, gerade bei jungen Frauen, ne, welche Auswirkungen, aber auch immer stärker bei tatsächlich jungen Männern. Was diese Körperbilder, die da gezeigt werden, ne, auch diese super athletischen Körper zum Beispiel, was die eigentlich machen. Und ich habe jetzt neulich irgendwo gelesen, dass sie in Dänemark gibt's eine TV-Show, da zeigen sie Schülerinnen und Schülern Körper von normalen Menschen nackt. So, die haben nichts an, das sind einfach nur durchschnittliche, normale Körper.
Ein durchschnittlicher Saunabesuch. Ja.
Ja, so. Und das aber als TV-Show. Ich meine, es wäre Dänemark gewesen. Ich bin nicht 100% sicher. Ich muss das nochmal verifizieren. Aber ich fand den Ansatz so spannend zu sagen, naja, Schülerinnen und Schüler sollen ein realistisches Bild von Körper bekommen. Mhm. Und deswegen werden die halt damit konfrontiert und dürfen diesen Menschen eben auch ganz viele Fragen zu ihrem Körper stellen. Mhm. Und ich dachte nur so, das ist eigentlich ein richtig spannendes Konzept, weil ich auch an mir merke, dass ich so ein Bild von Körper habe. Das hat auch damit zu tun, dass ich Sport studiert habe, ne? Mhm. Dass ich aus einer sehr sportlichen und athletischen Familie komme, wo das natürlich immer als Ideal hingestellt worden ist, dass ich Körper anders angucke.
Ja, wobei auch schon innerhalb dieses kleinen Segments, es gibt ja so Plakate, da sind mal alle athletischen Disziplinen wenig bekleidet abgebildet. Mhm. Eine Ballerina neben einer Kugelstoßerin. Das ist nicht der gleiche Körper. Natürlich nicht. Ist aber alles ein sportliches Ideal.
Genau.
So, und das Komische ist ja, dass wir uns da so irgendwie mitteln und auf etwas eingependelt haben, was zum einen sehr durchschnittlich und sehr langweilig ist. Mhm. Also würde ich jetzt aus meiner Warte sagen, gerade weil es diese eher spannenden Randphänomene so mittelt. Und dass wir das auch ständig auf uns beziehen, während wir doch gar keine Leistungssportlerinnen sind, also die meisten von uns. Das ist sehr seltsam, dass wir die Dinge ständig auf uns beziehen. Und ja, wir haben über The Eye in Internet geschrieben, das ist schon auch Folge der Digitalisierung, dass wir ständig alles auf uns beziehen. Warum? Die Spiegel sind auch ständig so verfügbar. Ich habe mich bei Narziss gefragt, also ne, diese Legende, wo jemand ständig sich bespiegeln will. Na, wie machst du denn das, wenn du nur glatte Wasserflächen hast, um dich zu bespiegeln?
Am See?
Ja gut, aber selbst da habe ich ja nicht das Bild, was ich jetzt habe, wenn ich 5 Spiegel besitzen kann und die nichts mehr kosten oder wenn ich Smartphones habe und mich ständig von allen Seiten sehen kann. Und was es auch mit einem macht, das ist auch ein schönes Experiment, wenn ihr schon anfangt, ins falsche Hosenbein zu steigen, mal eine Woche nicht in den Spiegel zu gucken. Das ist schon spannend.
Ich glaube, das hat mein Kollege Josef Bolz gemacht. Der hat einen YouTube-Channel, The Changeman heißt der. Und der macht immer so Experimente. Und ich meine, da wäre bei gewesen, eine Woche nicht in den Spiegel zu gucken.
Ja ich habe das aus Versehen gemacht. Ja, weiß ich nicht, Interrailen oder so. Oder ich habe bestimmt mal irgendwo mich in der Fensterscheibe gesehen. Aber diese Fremdheitsmomente kennt man ja auch, dass man sich auf einmal irgendwo entdeckt in einer Bespiegelung und nicht rafft, wer das ist.
Das habe ich nur, wenn ich mich schminke.
Ja, nee, ich habe das auch. Ich hatte das mit einem Ex-Partner, mit dem ich Hand in Hand lief. Und dachte ich, Gott, ist der groß, bin ich klein. War mir nie so aufgefallen. Ich weiß, was 2 Meter bedeuten. Ich weiß auch, was 1,65 Meter bedeutet. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht von außen. Ich weiß ja nur, wie sich das anfühlt. Mhm. Und dann mit dem Nächsten, der nur 1,70 ist, rumzulaufen, natürlich fühlt sich das anders an. Aber ja, man ist
ein bisschen entspannter
ja
für
so
die
von
Schulter.
Außen nicht. Ja, genau. Der Trainingseffekt ist geringer. Aber man kann sich halt auch mal in die Augen gucken. Man sieht auch den Haaransatz
ohne
nicht
zu hüpfen.
So. Ja, genau. Das hat viele Vorteile. Ja, da denkt man halt echt so oft nicht drüber nach. Und das ist auch was ich unglaublich wichtig finde an diesem Thema und was Nele ja offensichtlich auch beschäftigt, nämlich Perspektivität. Mhm. Dass wir gewohnt sind, uns als Zentrum der Welt zu sehen. Wenn ich rechts sage, meine ich rechts von mir immer. Sonst muss ich irgendwie Konstruktionen machen und sagen rechts von dir oder Bühnen rechts oder irgendwie
vom
diese
Verletzten
Dinge.
Ausgesehen.
Ja, genau so. Normalerweise sage ich das völlig selbstverständlich, weil ich der Mittelpunkt dieser Welt bin. Ist
ja
so, oder?
Ja, richtig. Ja, absolut. Ich kreise den ganzen Tag um dich.
Ich habe ja nur meine Leiblichkeit. Ist ja sonst nichts da. Und dass wir deswegen trotzdem so wahnsinnig viel drauf geben, was das äußere Bild von meinem Körper angeht, das ist eigentlich schräg, weil wir ja gewöhnt sind, durch die Welt zu gehen qua Leiblichkeit und uns nicht von außen zu sehen, außer in der Wahrnehmung der anderen oder in deren Resonanz oder in deren Sprechen zu uns oder so. Aber der andere hat ja nicht so ein Glücksbärchi-Bauch mit einem Spiegel drauf, irgendwie, wo ich mich sehen würde, sondern ich bin ja gewöhnt, mich in den Resonanzen des anderen zu finden und nicht in dessen Bild. Und trotzdem haben wir uns irgendwie auf so ein Körperbild festgelegt von irgendwie athletisch, was immer das heißen soll.
Gut frisiert und so?
Ja, also möglichst irgendwie schmal an den richtigen Stellen.
Und woanders möglichst, nein, das, aber auch das natürlich, da muss man auch sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr westlich zentriertes Bild. Und das aber ohne Witz, also nee, ohne Witz wollte ich gar nicht sagen. Es ist irgendwie ein blöder Begriff an der Stelle. Aber mir wird in letzter Zeit immer bewusster, wie viel Leid das auf andere verursacht, die eben mit diesen Idealbildern nicht zur Welt gekommen sind. Und zwar egal von wo. Es wird einfach ein Idealstandard angelegt, der für so selbstverständlich gehalten wird, und den wir auch in verschiedenen anderen Bezügen feststellen können, auch historisch gesehen.
Ja.
Was ich nämlich sehr spannend fand, war ein Twitter-Thread darüber, wie Fettshaming eigentlich unter KunsthistorikerInnen funktioniert.
Mhm.
Dass zum Beispiel, wenn so Kleider ausgestellt werden, ne, sind es häufig die Kleider von den schlanken Frauen gewesen. Also das von den Frauen mit mehr Umfang, mit mehr Leibesumfang, die hat man aussortiert, weil die auch nicht so auf diese Puppen passten und so. Und deswegen sehen wir in den Museen zum Beispiel häufig nur die Kleidung der Damen in dem Fall, die sehr schmal waren, ne? Die unserem heutigen Bild und Anspruch entsprechen, der aber ja gar nicht galt damals. Ne? Also es gab ja völlig andere Schönheitsideale. Und das verfälscht im Prinzip Geschichte.
Ja, so. Ja klar. Und das tun wir dauernd weiter, wie wir diese Körperbilder fortschreiben, macht eben was mit unserer Leiblichkeit, genau. Das ist ja der Punkt. Und spannend daran ist eben auch, dass es klar auch ein geschlechtliches Thema ist. Mhm. Ne? Also man kann das aus der Sphäre der Männlichkeit oder der Weiblichkeit oder eben auch der Diversität mal angehen und kommt zu spannenden Ergebnissen. Und was so den frühen Feminismus angeht, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, das steht bei Böhme, den ich später auch zitiere, bin aber nicht mehr sicher. Da gibt es eine Passage über den Feminismus und diesen Slogan, mein Bauch gehört mir.
Mhm.
Und was daran eigentlich das Skandalon war. Wenn man ja sagen könnte, ja, so what? Ja, natürlich gehört dir dein Bauch, was soll das? Aber es ging ja darum, dass jemand anders meinen Bauch besetzt, also in mir ein Fremdbezug ist, wenn man das so ausdrücken möchte, der aber auch ich ist, dann war es irgendwie peinlich, auf diese Zone zu verweisen, weil die sonst bedeckt zu sein hat. Also gut, jetzt läuft man bauchfrei rum, aber
in den 90ern auch schon mal.
Genau, aber in den frühen 70ern eben noch nicht in dieser Weise. Ja, und weil das war was, wo ich sehr aufmerksam wurde, weil auch diese Besitzanzeige etwas gehört mir eigentlich zur frühen feministischen Bewegung nicht passte, weil sie ja kapitalismuskritisch war. Also zu sagen, wir reden jetzt in Kategorien von Eigentum und Habe und Nicht-Habe über uns, ist eigentlich verkehrt in diesem Kontext.
Und das Känguru zu zitieren, meins, deins, das sind doch bürgerliche Kategorien.
Genau. Man muss es aber mit seinem Beutel auf das Band im Flughafen. Beutel angewachsen, ich kann meine Tasche nicht, da habe ich auch dran gedacht.
Ja.
Ja, was machst du da?
Und zack, ist das Känguru hier gelandet.
Ja, das Känguru kann immer mal. Mein Kind sagt Känguri, das kann es anders nicht, das ist sehr lustig. Marc Uwe und das Känguri sind Freunde. Ja, das ist richtig. Ja. Dieses Skandalon, dass es einerseits so völlig selbstverständlich ist, gehört mir und andererseits so komisch ist, in diesen Besitzkategorien über sich zu sprechen, das ist, glaube ich, was irgendwie komisch fortwirkt heute auch. Also diesen Körper zu haben, macht was mit uns. Wir können ihn bewirtschaften, wir können ihn ausnutzen, wir können gut zu ihm sein oder schlecht, ist ja auch immer normativ aufgeladen. Wir können ihm gutes Essen zuführen oder Junkfood, das ist dann schlecht für den Körper. Wir können liebevoll mit ihm umgehen oder abwertend. Und gleichzeitig prolongiert sich das eben, dass man in diesem kapitalistischen Denken von, das ist meins und das bewirtschafte ich, bleibt. Und das finde ich so schräg, weil meine Leiblichkeit ist eben nicht nur meine. Die ist mir auch entzogen. Die besetzen andere auch, indem sie mich sehen, indem sie mit mir umgehen, indem sie meine Grenzen unter- oder überschreiten oder was auch immer. Indem ich kinästhetisch im Raum bin, greife ich schon irgendwie aus und mit meiner Stimme erst recht. Und da sind die Grenzen dann eben nicht mehr so klar.
Mit meinem Körpergeruch, das hatten wir, ist
ja,
eine meiner Lieblingsfolgen immer noch.
Ja. Warum du kein Parfum geschenkt haben willst.
Korrekt.
Ja. Sondern lieber pupst. Das ist ein feministischer Akt.
Ja.
Ich mache mit.
Ein ordentlicher Knatterpups.
Genau. Klingt auch viel lustiger als pft, pft aus der Flasche.
Ja, man muss sich da schon auch Raum verschaffen.
Ja, genau. Das sind raumgreifende Dinge. Und dann ist es aber ja, wenn man da angekommen ist, komisch, dass man trotzdem immer verharrt bei diesem Körper und irgendwie unzufrieden ist und so. Ich hatte das auch schon mal beim Training, da stand einer vorm Spiegel, ein Mann in dem Fall, und so, nee, war am Nüllen, war all falsch und da zu wenig und da zu viel. Da habe ich gesagt, das ist doch super. Dann hat er gesagt, niemand findet sich super, Frauen erst recht nicht. Ich habe gesagt, doch, ich finde mich super. Und dann war der völlig fertig mit der Welt. Ich so, was? Noch nie eine Frau gesagt? Stimmt natürlich auch nicht. Ich finde nicht alles an mir super. Aber ich finde es wichtig, das zu behaupten.
Wie soll ich eine moralisch vertretbare Lüge?
Ja, ich finde schon. Und es gibt ja Momente, in denen ich das tatsächlich auch so empfinde und denke, ey, was, es fungiert. Es funktioniert und es fungiert. Jetzt beschwer dich mal nicht, weil genauso Dinge wie, ich falle nicht aus den allermeisten Rastern raus. Ich werde nicht ständig doof angeguckt. Da kann ich mal schön dankbar sein, dass das alles so prima ist. Und dann sollte ich damit auch klarkommen. Und da bin ich noch lange nicht beim echten Leiblichkeitsdiskurs, sondern noch auf der Stufe Akzeptanz meiner eigenen Körperlichkeit. Mhm. Und da mal anzufangen, ist doch schon etwas, immerhin.
Definitiv. Also ich glaube, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, zu den vielleicht auch wenigen, die nie so ganz krasse Probleme mit ihrem Körper im optischen Sinne hatte. Mhm. Und auch, das muss man auch sagen, ich habe das Privileg, dass dieser Körper ja sehr, sehr gesund und fit ist. Mhm. Ne? Und das
dieser Körper.
Ja, dieser mein, ich du. Soll nicht mein dein. Ja, ja. Was soll ich denn da sagen?
Ja, aber schon wenn du sagst, ich bin fit, ist ja schon schwierig. Wer ist denn das?
Ja. Okay, dann sage ich halt gar nichts mehr.
Fit. Nein, das ist ja das Spannende. Ja,
aber das, was ich an mir wahrnehme, würde ich als fit beschreiben. Ja. So, ja, und das, was ich an mir wahrnehme, ist auch so, dass ich mir darüber bewusst bin, dass es ein Privileg ist, in diesem Gestell durch die Gegend zu rennen.
Gestell, das ist Heidegger übrigens.
Ja, aber es ist schon, ich sage auch gerne Raumanzug dazu, so, aber nicht, weil es nur eine Dualität ist. Also es ist zum Beispiel auch schon bewusst, dass wenn ich traurig bin, dann fühle ich das natürlich auch in meinem Körper. Ne? Mhm. Dann fühle ich, wie meine Glieder schwer sind, wie ich müde bin, wie ich antriebsloser bin. Das heißt, ich selbst mein optisch und sonst wie gearteter, vielleicht auch medizinisch in dem Moment fitter Körper gar nicht so anfühlt, ja, weil sich in mir drin das nicht so anfühlt. Und das ist so die Stelle, wo ich sage, natürlich hat das was mit mir zu tun. Auf der anderen Seite zum Beispiel durch Kampfsport lernt man ein anderes Verhältnis zu Schmerzen. Mhm. Nicht zu allen, aber zu vielen.
Ja.
Ja, es gibt Schmerzen, die sind halt wirklich so, wo das nicht funktioniert. Da habe ich mir letztens mal wieder einen meiner Finger also Teile davon.
Ah, das Phantomglied.
Genau, nein, nicht in der Form, aber so doch bis zum Knochen irgendwie was aufgeschraubt. Und das, natürlich tut das weh, aber inzwischen gucke ich das so drauf und denke so, faszinierend.
Zum Glück habe ich letztens Blut gespendet und kann es mir wiederholen.
Genau, nein, während ich sonst irgendwie wahrscheinlich schreiend durch die Gegend laufe oder mich ärgere oder so, ist es mittlerweile so, dass ich so denke, ah, ja, und es tut auch weh. Ja. Interessant. So, und viel mehr passiert
da gar
nicht.
Das denke ich vom Altern. Ah, schau her. Es tut weh,
ja.
Aber es ist nicht so schlimm. Ich kann es mit Interesse anschauen. Ich muss es ja nicht schön finden.
Genau. Die weißen Haare zum Beispiel, die ich jetzt vermehrt auch sehe, seit ich ja
an
nicht.
An mir?
Nein. An mir. Seit ich ja nicht zum Friseur gehe, habe ich auch mit Interesse begutachtet.
Ja, ist auch spannend.
Und dann war ich neulich beim Friseur und sagte so, ja, ich habe aber ja blonde Strähnen. Und sie meinte, nein, das sind die weißen Haare. Und ich sagte nur, nein, blonde Strähnen.
Strähnen. Bitte steigen Sie ein auf diesen Diskurs.
Und damit war das Thema auch gegessen.
Ja.
So, aber selbstverständlich nehme ich wahr, dass es Veränderung gibt.
Veränderung.
Das tut aber bei den Haaren nicht so weh.
Nein,
das ist
bei mir
okay,
auch nicht.
Ist erträglich, ja, schmerztechnisch, muss ich sagen.
Ja, ich finde das jetzt auch nicht so rasend schmerzlich. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen cooler, alt zu werden.
Genau, aber dass man überhaupt lernen kann, Umgang mit sozusagen diesem Schmerz diesem Empfinden zu haben und zu sagen, ich kann jetzt ausrasten und hier rumschreien, ich kann mir das einfach angucken und da sagen, tut weh, Haken dran.
Ja.
Und dieses tut weh, Haken dran, das habe ich ganz definitiv im Kampfsporttraining gelernt.
Naja, das meine ich mit Verhältnis zu den Verhältnissen gewinnen. Ne? Also
ja.
Da steht man auf einmal in einem komischen Verhältnis zum anderen, der einem haut. Huch, habe ich dem zugestimmt? Aua, aua. Und dann gewinnt man ein anderes Verhältnis dazu. Zum eigenen Altern auch, dass einfach mit 20 für mich in dem Sinne kein Thema war, ein sehr theoretisches. Ich habe mich immer mit dem Tod befasst, aber ja. Das war natürlich anders, als es dann jetzt ist. Und da hat ja auch jedes Lebensalter eben so seinen Charme oder auch nicht Charme, was Zuwächse an Erkenntnis angeht oder an Reflexionsebenen, die man eben ansteuern kann, die man vorher noch nicht so ansteuern konnte, weil der Leib noch nicht so weit war.
Genau, aber an der Stelle, da muss ich eben auch schon mal drüber denken, da waren wir aber da noch nicht. Aber jetzt, wo du tot sagst, da ist ja Körper.
Ja, ja, der
aber,
Tod.
Mhm. Ja, ja, aber dieses Bewusstsein, nehmen wir ja an, ist da nicht mehr da. Und trotzdem ist da ja, ist es ja alles vorhanden, so, aber möglicherweise dieses Bewusstsein, hoffen wir, nicht mehr.
Mhm.
So, trotzdem ist sehr viel sonst identisch.
Ja.
Es ist, ja, ja. Wo ist es denn dann hin?
Ja, das ist eine Frage.
Naja, du sagst, es gibt keinen Dualismus, aber den gibt es ja an der Stelle dann irgendwie scheinbar dann doch.
Kommt drauf an, wie man das sieht. Also natürlich kann man, ja, man kann natürlich sagen, also zum einen kann man ganz klassisch mit Platon argumentieren und sagen, der Körper ist das Grab der Seele, die stirbt so mit, weil der Körper stirbt und dann muss sie woanders hin, wenn sie unsterblich ist, dann muss sie sich was anderes suchen. Klarer Substanzendualismus, das eine ist unabhängig vom anderen. Oder man kann sagen, nee, das ist so miteinander verbunden, dass das eine mit dem anderen stirbt. Deswegen haben Leute kein Problem damit, atheistisch zu sterben, weil sie irgendwie keine Vorstellung davon haben, dass es einen Jenseits geben muss oder irgendetwas von ihnen, was überdauert. Kann sein, dass das eine noch so ein bisschen länger im Raum rumlungert, der Körper zum Beispiel, als das Bewusstsein. Wobei Bewusstsein ja auch nicht das ist, was wir mit Geist meinen, nicht nur, sonst hätten wir kein Problem mit Koma-Patienten und Ausschalten, würde ich sagen. Mhm. Kann man sagen, das ist keine Bewusstheit, da kann man abschalten. Tut man aber ja nicht. Und dann kann man auch sagen, vielleicht ist es so eine Art Emergenz. Das eine geht mit dem anderen Hand in Hand und ist erst, weil das andere auch ist, auf diese Weise. Der Körper ist nicht mehr das Gleiche, wenn der Hirntod eingesetzt hat, aber er ist noch da. Das Hirn ist nicht, oder das Denken ist nicht mehr das Gleiche, wenn körperliches Versagen eintritt. Mhm. Also die beiden hängen irgendwie miteinander zusammen und da mag es zeitliche Verschiebungen geben, aber beides tritt eben nur gemeinsam auf.
Mhm.
So. Und ja, letztlich sind das natürlich Fragen, die die Wissenschaft bewegen, immer noch und immer mehr. Wie gesagt, jetzt gerade die Kognitionswissenschaften und diese Embodiment-These, das ist dann die spannende Frage, warum nicht Gehirn im Tank und so weiter. Und die letztlich auch moralisch, normativ und nach Glauben entschieden werden, ganz häufig.
Ja.
Warum Menschen eben zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, was Organspende angeht zum Beispiel. Das ist einfach ein schwieriges Thema, ne? Wann ist man tot genug, um zu akzeptieren, dass die eigene Niere woanders hingeht? Wenn man, ja.
Tut mir leid, aber ich finde, wann ist man tot genug?
Ja.
Es tut mir leid, wenn Menschen davon betroffen sind übrigens. Es ist einfach nur die Absurdität.
Das betrifft uns ja alle, das ist ja der Punkt.
Aber es gibt vielleicht Menschen, die akut von sowas betroffen sind und von solchen Entscheidungen. Und es ist natürlich sehr unangebracht, wenn ich dann lache. Es ist halt auf eine Art und Weise absurd und vielleicht auch, weil ich mich auch schon sehr lange und sehr viel damit beschäftige und auch gerade zum Beispiel dachte, na gut, Hannah Arendt guckt es vom Leben her an, wann ist denn der Geist da reingetan sozusagen, ja? Also
da sind dann die Frage nicht am Lebensende, sondern am Lebensanfang, wie lange darf man abtreiben, darf man das überhaupt, mein Bauch gehört mir, ab wann ist da ein Ich, und von einem selbst zu sprechen, ist das nicht irgendwie auch eine hübsche Konstruktion zu sagen, ah, lass nur ein Zerlaufen, das ist nicht so schlimm, ne? Und letztlich, wie gesagt, sind das Fragen, die normativ und gemäß Glauben entschieden werden, häufig für den Einzelnen. Gesellschaftlich muss man sich dann immer wieder einigen, deswegen sind diese Diskurse auch im Juristischen sehr spannend. Rund um solche Sachen wie Sterbehilfe, Abtreibung und sowas, weil man sich irgendwie einigen muss auf etwas, was dann wohl jetzt für eine sehr lange Weile gelten soll. Das ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, ach, unser Verhältnis zu Körperlichkeit und Leiblichkeit hat sich geändert, jetzt ändern wir mal die Gesetze. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist eben auch was, was sich, die Diskurse sind, dass die sich sehr lange einschreiben und lange fortwirken.
Und die sind nicht konsequent häufig. Mhm. Also man kann das in dem einen Fall so argumentieren und in dem anderen Fall so, weil dieser Dualismus, den haben wir ja sehr lange, außer an diesen beiden extremen Enden sozusagen von Leben, ne? Also in Entstehung und Ende, da ist es plötzlich dann doch nicht mehr so gut mit dem Dualismus, da kommen wir irgendwie nicht so richtig weiter und da muss es dann zusammengedacht werden, während wir das sozusagen im Leben selbst problemlos auseinanderdenken ja. können, was ich ja auch sehr spannend finde.
Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir uns so hart bewirtschaften wollen. Dass wir ja auch in Ressourcen denken, oder?
Ja, ja, Humankapital, ja. Ich hasse dieses Wort.
Ja.
Ich denke bei bewirtschaften.
Denkst du an die Wirtschaft?
Nee, ich dachte so an Beine rasieren und so.
Ja,
so
Waldroden. Ja, ist aber genau das. Genau das. Also, was ist das Bemühen um Attraktivität denn was anderes, als mich zu bewirtschaften im Sinne von mehr Kapitalerträge schaffen auf dem Markt der Möglichkeiten?
Ich werde in Zukunft nur noch Waldrodung sagen, ich meine Beine rasiere.
Finde ich gut. Ja, ich war eben mit dem Mähdrescher auf meiner Wade unterwegs. Ich weiß, ob man das machen kann.
Weiß nicht, vielleicht nicht allzu oft.
Ich habe kürzlich... wo wir gerade von Klingen und Schneiden reden, ein neues Verhältnis zum Sensenmann gewonnen. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert, weil ich musste Brennnesseln roden und finde diese Geräte, die finde ich so kacke und wollte dann eine Sense kaufen. Dann dachte ich, das kommt nicht gut, wenn als Philosophin mit der Sense. Aber es ist so schön, mit der Sense zu mähen und es ist so schwierig, den richtigen Winkel zu finden, weil deine Leiblichkeit eben so wahnsinnig wichtig ist dabei, wie das über den Boden schleift und da machen ein paar Millimeter einen riesen Unterschied und dann musst du ein Dengel Kurs machen, weil man Sensen dengeln muss nach fünfmal schleifen.
Und man Dengelkurs? Muss,
ja, ja. Wie man das Metall austreibt an der Klinge und so. Und das sind alles so leibliche Vollzüge, die sich mir in Erinnerung eingeschrieben haben aus der Kindheit und die komplett weg sind, wenn du eine Motorsense anschmeißt. Also dann hast du natürlich ein anderes leibliches Gefühl, schon klar. Also
brauchst auch ein bisschen Kraft
da
dafür.
Einatmest und hörst und so ist eigentlich sogar sehr viel mehr, könnte man sagen. Ist ja lauter und schwerer und irgendwie so. Aber es ist einfach so anders, weil die Maschine das macht, was ich sonst mit meinem Körper machen muss, was ich so aus der Hüfte holen muss und aus dem Knie in Schwung. Naja, und dann fand ich das irgendwie total passend, dass das Sensenmann heißt, der Tod.
Du könntest auch eine Sensenfrau sein.
Na klar, eine Sensenfigur. So. Aber ja, schneidet was ab, aber in so einer sehr organischen Bewegung, die einfach dazugehört und die irgendwie was hinterlässt. Ist ja auch nicht so, dass damit die Wurzel ausgerupft wird, sondern man macht dann später auch da Heu draus für die Kühe und so. Naja, habe ich über den Sensenmann-Frau-Figur nachgedacht.
Das Sensen-Dings.
Das Sensen-Dings, genau. Wann ist man tot genug, wenn man sich mit 40 eine Sense kaufen möchte und es dann nicht tut, weil es nur Klappsensen gibt und da liegt kein Segen drauf auf der Klappsense.
Da bin ich bei dir. Ich habe gerade überlegt, das wird dann irgendwann irgendeine nächste Folge.
Der Tod trägt keinen Klappspaten.
Die Klappsense steht ihr nicht gut.
Genau.
So. In aller Ernsthaftigkeit. Nein, aber das ist auch so eine Form von Leiblichkeit, die ich ja sehr schätze. Ich mag es zum Beispiel, wenn mein Körper arbeitet oder wenn ich mit meinem Körper das, was ich als ich empfinde, ja, oder von dem ich ausgehe, dass ich das sein soll.
Dein fungierendes.
Ich habe das Gefühl, du beobachtest mich gerade, wie ich so ich sage.
Ja, mache ich die ganze Zeit. Du mich auch.
Ja, bei mir fällt es nicht so auf, wenn du das sagst, weil ich das, was hier sitzt, halte es für selbstverständlich.
Ja, ja.
Ich möchte da bleiben.
Ja.
Meinem Körper, mit
dann
mir.
Sag einfach, das ist das, was alle meine Vorstellungen begleitet. Dass ich,
so,
da kann ich nichts mehr dagegen sagen.
Aha, sehr gut. Ja, dann hast du dir das jetzt gemerkt.
Ja, habe ich. Red weiter von dir.
Ja, ich möchte auf jeden Fall nur, nein, ich mache tatsächlich deswegen sehr gerne Sport, weil ich finde, in der körperlichen Betätigung einfach sehr viel Körper spürbar ist, vom Herzschlag über die Wärmeentwicklung, die da stattfindet. Du merkst, dass deine Muskulatur arbeitet, Schwitzen. Ich finde Schwitzen irgendwie toll. Also wenn es nicht aus purer Hitze ist, sondern wenn ich selbst bestimmen kann, wie viel und wie oft und so. Die Atmung.
Es ist
keine
so
Ahnung.
Spannend, ja.
Ja, aber ich finde all das ist so, ich mag das, weil dann hat man so, man hat auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit in der Welt.
So geil, ich mache Sport aus einem gegenteiligen Grund, mache ich genauso anstrengenden Sport, weil ich das alles endlich vergesse.
Ja.
Großartig, wenn ich mich voll belaste, lasse ich das hinter mir. Dann bin ich weder noch, ich bin nicht innen, ich bin nicht außen, ich spüre das alles nicht mehr. Das ist so wahrscheinlich Flow oder so ein Quatsch.
Ist
Nein,
schön.
Ist kein Quatsch, aber ich lasse diese Selbstaufmerksamkeit nur unter wirklich körperlicher in dem Fall. Nein, es ist schon leibliche Vollbelastung hinter mir. Und das ist was, da bin ich immer heiß drauf. Ich will das immer spüren, dass ich das nicht mehr spüre. Mhm. Und ich hätte das so wahnsinnig gern im Denken und Schreiben, dass ich mich denkend und schreibend so ausbelasten würde, dass es fließt, dass ich nicht selbst aufmerksam bin dabei und weiß, oh nein, ich habe schon wieder ein falsches Wort benutzt. Oh, ich habe schon wieder ich gesagt und sie guckt so komisch.
Du dich selber. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht trotzdem relativ nah beieinander ist.
Doch, glaube ich schon.
Das Ding, oder ob es am Sport hängt, weil wenn du zum Beispiel reitest, also wenn du mit einem anderen Körper in Symbiose dich bewegst, du musst ja in der Form aufnehmen, du musst ja wahrnehmen, du musst ja wahrnehmen, was so unter dir passiert. Und auch wenn du boxst, also klar, wenn du nur mit dir selber trainierst, dann hast du das nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt mit jemand anderem in den Ring steigst, dann ist es ja auch schon eine Form von Wahrnehmung. Sie ist nur sehr fokussiert.
Ja, ja.
Also ich nehme dann, und das finde ich halt das Schöne, ich nehme dann nichts anderes mehr wahr. Mhm. Ich nehme dann nur noch das wahr. Ich nehme nur noch die Bewegung wahr. Ich nehme nur noch die Informationen, die ich eben über Körper wahrnehmen kann. Also Veränderung von Lage, von wie bewegt sich das Pferd unter mir? Was muss ich tun, damit es ihm leichter fällt und so. Sowas nehme ich dann wahr, aber ich nehme nicht mehr Alltag wahr. Also das ist so eine Form von im Moment sein. Und natürlich muss ich meinen Körper spüren und bewusst haben, aber darüber hinaus findet nichts mehr statt. Und das ist das, was ich so als Flow empfinde. Und ich glaube, dass mit dem Schwitzen und so, das ist, weil es jetzt in Zeiten von Corona nicht mehr so viel passiert ist. Also viele Leute haben sehr viel Sport gemacht. Ich habe diesen Laufen und so, ist bei mir nicht mehr
so.
Ja,
ich so sag, viele berichten, dass es beim Laufen passiert, bei mir nie.
Ich habe
Kilometer zurückgelegt in der Hoffnung darauf, dass was passieren würde, aber nie passiert.
Ja, ich laufe aber ganz gerne, eben weil dann der Puls halt ordentlich hochgeht und ich schwitzen kann. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ich finde Schwitzen, nur wenn man sich irgendwie körperlich betätigt, finde ich ziemlich cool.
Hat mich auch noch nie großartig gestört, ist einfach irgendwie was gut funktioniert auch, ne? Finde ich ganz schön cool,
ja,
dass man sich so runterkühlen kann. Reicht auch mit dem Fahrradanhänger und einem fetten Kind hin.
Und Gegenwind.
Ja, ja, genau. Ja, ich glaube auch, dass das ähnlich ist oder dass es vielleicht von zwei Seiten betrachtet auch dasselbe Phänomen sein kann. Und ich glaube vor allen Dingen, jetzt kommen wir vielleicht ganz zum Anfang nochmal zurück, dass das so eine Zusammenbindung von Ästhesis, also Wahrnehmung und Ästhetik im Sinne von schönes Erleben, schönes Schaffen sein kann, wie es eben auch Kunst sein kann, wie es eigentlich alles sein kann, was Menschen für sich selbst als so verbindend erleben. Und dann drängt es eben auf Ausdruck, sei es leiblicher Ausdruck, sei es denkerischer Ausdruck, sei es malender, gestaltender, musizierender Ausdruck auch. Also was Menschen mit ihrem Instrument machen, ist leiblich wahnsinnig interessant, finde ich.
Hat mitunter ja auch was sehr Sinnliches, ne?
Ja, und dann beschweren sich die SängerInnen immer, dass man sagt, ich habe ja kein Instrument. Wohl habe ich ein Instrument, das ist aber meine Stimme. Und dann sagen die anderen, ja, das ist ja dein Leib und das ist ja ganz was anderes, als wenn ich ein fremdes Ding habe. Und dann sage ich, ich habe gar kein anderes Verhältnis zu, ich bewirtschafte die auch und übe die, so wie du mit dem Klavier und so. Also da hatte ich schon tolle Diskussionen mit MusikerInnen drüber.
Oh, da hat ein Oud-Spieler auch was zu gesagt, dass dieser Bauch von der Oud, die so in deinem Bauch ja auch
schmiegt.
Ja, die so also an dir ist und wo du auch diese Resonanz so spürst, dass der schon auch irgendwie so zu dir gehört an der Stelle.
Ja.
Wie so eine körperliche Erweiterung eigentlich ist.
Ja, oder auch beim Klavierspielen, natürlich ist mir das nicht nur äußerlich, ich fasse da ja nicht irgendwie nur Tasten an, wenn ich Pianistin bin. Das ist dann schon auch etwas mehr als das, glaube ich.
Und du gerätst ja in Schwingung.
Ja. Genau,
also durch die Schwingung im Raum. Ja. Das sind so Sachen, wo ich denke, so das klingt wieder sehr esoterisch, aber ich
glaube, das ist, naja, das klingt so, weil man sich darüber nicht so oft Gedanken macht, aber wenn man es vom Phänomen her nimmt und wir leisten uns ja, es phänomenologisch anzugehen, dann ist es, glaube ich, ganz gut nachweisbar und zwar nicht nur im eigenen persönlichen subjektiven Empfinden, sondern gerade auch intersubjektiv, also es wird anderen auch so gehen. Und natürlich drängt das, wie ich ja eben sagte, auf einen Ausdruck, der dann wieder total individuell und persönlich ist. Und dann kann ich sagen, das ist für mich Esoterik, so wie du deinen Flügel empfindest, keine Ahnung. Ich hatte eine tolle Studentin, die sagt, sie kann, wer ist das, Aschenputtel? Nee, Dornröschen, die sagt, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer ist denn das?
Schneewittchen,
Entschuldigung. Ich bin da nicht so firm, ich habe immer nur Andersen-Märchen. Die kann spüren, wenn jemand ihren Flügel gespielt hat. Und alle anderen sagen, ja, sehr verrückt, das hast du dann irgendwie erfahren oder so. Aber es war signifikant oft wirklich so, dass sie einfach recht damit hatte. Mhm. Und dann sagt sie, ja, da kannst du mich jetzt als verrückt abstempeln. Ich spüre das aber, ich weiß das. Mhm. Und ja, dann warum nicht akzeptieren und sagen, okay, scheint was zu sein, was ich nicht nachvollziehen kann, wo meine Sinnlichkeit nicht mit ausgestattet ist, aber deine vielleicht schon. Das kann man sich ja nun gönnen, ne? Dass andere da einfach anders sind. Und das muss man nicht mal an diesen Extrembeispielen denken oder nachvollziehen, um zu dem Schluss zu kommen, okay, wir sind unterschiedlich eingerichtet, dann lassen wir uns mal versuchen, irgendwie auf einen Nenner zu kommen, wie wir drüber sprechen können. Mhm. Und das ist ganz offensichtlich nicht nur Fitbit-Uhr und wie viel hast du geleistet, wie viel Kalorien hast du verbrannt, wie viel irgendwie, ne? Also eben nicht nur rein Körperliches, sondern es ist sinnvoll, drüber zu sprechen, wie habe ich das empfunden, wie ist es mir dabei gegangen, was ist mir dabei noch aufgefallen, an welche Phänomene habe ich außerdem gedacht und so weiter. Das ist einfach viel spannender.
Ja, und das Interessante finde ich, um genau dahin wieder zurückzukommen, jetzt habe ich den Satz endlich, gehen viele Menschen ja zu Therapeutinnen und Therapeuten, weil es eben also einfach ist, diese Quantifizierung vorzunehmen, aber diese Qualifizierung und das Gefühl auszudrücken, überhaupt in Worten, also ich finde Körperempfindungen in Worte auszudrücken schon immer nicht so einfach.
Ja.
So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein anderes Instrument oder ich mache das mit einem Pinsel oder so und ich habe eine Leinwand, die ist zweidimensional und muss dann sozusagen Körperempfindung, das alles ausdrücken und es gelingt ja, also diese Übertragung gelingt ja dennoch.
Sie gelingt gerade da, würde ich sagen, wo sie ästhetisch ist und wo sie sich leistet, ästhetisch zu sein.
Ich weiß
im Sinne von Übersetzung von Wahrnehmung, weil ich weiß, dass es eine Übersetzung ist, kann ich mich der Übersetzung irgendwie anheimgeben.
Genau, aber sie muss mich ja trotzdem erreichen. Also wenn ich jetzt jemand bin, die dafür jetzt irgendwie nicht so einen Sinn hat, dann würde mich das im Zweifel nicht erreichen.
Ja, klar.
Möglicherweise nehme ich irgendwie das Ganze mehr über Ohren wahr oder räumlich oder was auch immer. So, das wollte ich einfach nur so unbenommen lassen. Aber in dem Fall, was auch immer mir zur Verfügung steht, um das auszudrücken, ich glaube, es wird immer eine Krücke bleiben. Also es wird zum Beispiel nie, und dann kommen wir dahin, was du gesagt hast, dass wir nur fragmentarisch in der Welt sind, weil wir die Gesamtheit dessen, was wir so erleben und empfinden, ja gar nicht nach außen bringen können. Also
wir werden auch nie ganz ich.
Scheitern.
Wir werden auch nie im anderen ganz ich. Da sind immer.
Ja, dann kann ich auch gehen.
Klüfte, Ecken. Ja. Teile von dir können gehen. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier.
Teile davon.
Schon immer mal wieder die Ärzte zieht.
Ich habe dir ein paar Haare da gelassen.
Ja, das lasse ich gelten.
Vielleicht sogar ein paar graue.
Voll cool. Die implantiere ich mir. Bin ich dann
unter den
Achseln. Bist du dann ein Teil von mir?
Das ja, ist wahrscheinlich.
Ne, die Frage auch, wenn man mit Fremdorganen lebt und so. Ja, ja. Nee, wir werden nicht komplett. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden nicht jemand sein, der bruchlos ich sagen kann. Ganz egal, wie viele Perspektiven wir uns einholen, wie oft wir uns in welcher Art von Spiegel angucken, wie sehr wir versuchen, unser Inneres nach außen zu bringen, wie sehr wir auch den anderen dabei vertrauen, dass sie uns spiegeln und Resonanz zeigen.
Oder den anderen erfassen wollen.
Da bleibt immer Entzug. Wir sind uns an vielen Stellen entzogen und das kann man so leicht lernen, wenn man versucht, sich auf den Rücken zu gucken. Ich weiß, es klingt so doof, aber das ist wirklich so ein erster Schritt, also zu schnallen, wie man nicht eingerichtet ist, schon qua Körper nicht eingerichtet ist, dass ich keine andere bin. Ich bin nicht 2 Meter groß, ich bin nicht umfänglicher, als ich nun mal bin, ich bin nicht dunkler, als ich bin. All diese Dinge, ich habe die Sinne, die ich habe und keine anderen und kann aber ja stetig den Wunsch haben, anders zu sein oder anders sinnlich ausgestattet zu sein. Ich kann mir wünschen, eine bildende Künstlerin zu sein, weil ich oder eine Musikerin, weil ich darauf hoffe, dass der ästhetische Ausdruck, wenn er mir zur Verfügung stünde, so viel mehr könnte als meine wenigen Worte das können. Ich bin das aber alles nicht.
Ja, oder auch andere erreicht, ne? Also ja. Und das ist ja das, warum wollen wir das überhaupt ausdrücken? Ja. Da kommen wir dann wieder, das ist ja furcht, das ist ja wirklich, das ist ja ganz schlimm wie Puzzlespielen. Wenn wir nur fragmentarisch in der Welt sind, dann müssen wir sozusagen ja andere Fragmente finden, die irgendwie zu uns sich einpassen können.
Nee, und das glaube ich nicht. Meinst du?
Ja, jetzt nicht vollständig, aber so zu teilen wäre schon schön, oder? Wenn es so gar nicht passt und einfach nur so Ecken aufeinandertreffen, ist auch unangenehm.
Ja, aber man kann sich ja auch fragen, na, wo sind denn deine Leerstellen? Und dann wird es interessant. Also nicht nach der Fülle zu fragen, sondern nach der Leere mit Doppel-E. Auch nach der anderen zu fragen, was hast du gelernt und so, ist auch spannend. Ja, ja. Aber wo sind deine blinden Flecken, ist einfach spannender, glaube ich, als... Weiß ich nicht, wie ist denn dein Body Mass Index?
Ja, natürlich. Also darum ging es mir auch gar nicht, sondern aber wenn ich so in Kommunikation trete, und das möchte ich ja am Ende, wenn ich versuche, mich auszudrücken, dann möchte ich ja, also sonst bräuchte ich das nicht. Sonst
ja,
bräuchte ich nicht mich ausdrücken.
Ah ja, du,
ne?
Ja, verstehe. So, du meinst und, wieder so Stimmigkeiten und Passungen.
Genau.
Passungen im Sinne von.
Richtig. Und wenn wir so fragmentarisch sind, dann gibt es natürlich Lücken, in die wir mit anderen passen können,
ja.
Ne, was ja gut ist. Aber es muss schon auch passen halt, wenn,
ja.
wenn es nur so aufeinander kantet.
Ja, also Fink würde uns retten, glaube ich, und sagen, na zumindest sind wir ähnlich fragmentarisch, weil Menschsein Ähnlichkeiten hat. Auch sehr viel Unterschiede, aber die großen fragmentarischen Bezüge, in denen wir stehen, die betreffen uns alle. Das ist mal allem zugrunde liegend der Tod. Wir hatten es eben, wir sind alle sterblich, das macht was mit uns. Wir versuchen alle, unser Leben zu gestalten im Angesicht seiner Endlichkeit.
Mhm.
Alle. Das ist schon mal verbindend. Und er nennt eben auch andere Grundphänomene menschlichen Daseins, wie zum Beispiel Liebe, Herrschaft, Arbeit, Spiel. Das wird dann ausdifferenziert und das sind Dinge, die uns alle betreffen und die uns alle fragmentarisch lassen.
Mhm.
Wir kommen nicht zu einem Staatenmodell, wo wir sagen könnten, jetzt ist Vergesellschaftung und diese Herrschaftsproblematik ein für alle Mal erledigt. So sollen Menschen leben und nicht anders. Nein, wir müssen das immer neu gestalten. Wir sind auch historische Wesen. Das bleibt immer bruchstückhaft, wie wir das machen. Mit Liebe genauso.
Aber es ist ja eigentlich gut, weil sonst wären wir vielleicht auch gar nicht mehr anpassungsfähig.
Ja, genau. Das kann man evolutionstheoretisch zum Beispiel so lesen. Da findet man so seine Nische. Man kann aber auch sagen, weiß ich nicht, dann geht es wenigstens generationell weiter. Man kann es politisch lesen und sagen, sehr gut, dann haben wir nicht so ein faschistoides Menschenbild, sondern leisten uns auch noch Differenz, was uns voranbringt und nicht so ärgerlich ist, wie man das im Vorhinein sieht. Also da gibt es unterschiedliche Zugriffe auf diese Fragmente, glaube ich, aus unterschiedlichen Disziplinen. Aber die betreffen eben uns alle, diese Grundphänomene. Und das ist ja eine Ähnlichkeit, wo die Puzzleteilchen dann schon wieder zusammengehören. Also wo ich mit egal welchem Menschen idealerweise drüber reden kann, was bedeutet Arbeiten für dich.
Mhm.
Ist egal, aus welchem Kulturkreis oder aus welcher Zeit. Ich kann fragen, was bedeutet es für dich zu lieben?
Mhm.
Und auch, was bedeutet es für dich leiblich zu sein? Was bedeutet Endlichkeit für dich? Und da können wir uns, glaube ich, zumindest verständigen, selbst wenn wir nicht auf die gleichen Punkte kommen.
Aber das finde ich, das versöhnt mich gerade mit diesem Fragmentarischen.
Mhm.
Weil ich habe da schon so meine Probleme mit.
Ja, Ganzheit wäre hübscher.
Nee, ja.
Kugelmensch oder so.
Nee, deswegen nicht. Aber weil natürlich das Fragmentarische einfach heißt, wir müssen mit Verlust leben.
Mhm.
Also, ne, das.
Ich ja, das kann meine nicht, ich, aber mit Ganzheit wäre hübscher, dann müsste ich nicht so dauernd.
Ja, ich finde, auch bei Verlust ist wie Schmerz.
Ja.
So, also das ist etwas, das muss ich mir halt angucken. Und dann muss ich sagen, okay, du bist jetzt Verlust, das ist nicht so cool, aber es geht halt auch trotzdem weiter. So, aber das anzugucken und eben nicht wegzugucken und dass sich dessen bewusst zu sein, dass es eben auch nur das nur dann geht. Es geht nur mit Verlust und es geht auch nur mit Vergänglichkeit. Wir können auch nicht alle ewig sein. So.
Ja.
Also, dass es diese zwei Komponenten einfach braucht und dazu eben dieses fragmentarische Dasein, es versöhnt mich so ein bisschen damit, dass es eben diese Ganzheit nicht geben kann und dass es tatsächlich auch gut ist, dass es die nicht gibt im Körper, so oder wie auch immer.
Ich finde, also qua eigener Erfahrung, man kann einen anderen Menschen, den man verloren hat, vermissen wie ein Phantomglied.
Ja.
Es ist, als würde einem ein Teil fehlen, was furchtbar ist in der Erfahrung und sehr schön, weil das heißt, dass man sich tatsächlich eingelassen hatte Und das ist wieder so, da kam die Antwort auf eine Frage, die man gar nicht gestellt hatte. Jahre später wird einem klar, worauf man dann geantwortet hat. Sehr seltsam, na gut, jetzt geht's nicht mehr. Und das sind Dinge, über die man sich auseinandersetzen kann. Und dass man darüber ästhetisch reflektieren kann, Poesie betreiben kann, Musik, Kunst und so, das ist doch toll. Ja. Also sonst wären wir auch fertig mit Körperdarstellungen, glaube ich, und würden nicht versuchen, sowas wie Wahrnehmungseindrücke irgendwie zu vermitteln. Ja. Also ich verstehe Neles Hadern sehr gut, es ist das meine, nur sehr viel schöner und klüger, leider. Und es hört halt nicht auf und das kann man schlimm finden oder gut, wie du sagst. Ne?
Ich finde es total toll, weil es mir einfach wirklich eine neue, also es hat mich bereichert, es hat mir eine Tür aufgestoßen, es hat uns einen Anlass gegeben für ein Gespräch, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hätten uns sonst nichts zu erzählen.
Nee, wäre auch
die Rita und ich.
Langweilig.
Nein. Ja, ich glaube, ich finde auch, mit diesem Thema wird man wahrscheinlich nie fertig. Man könnte da jetzt noch irgendwie Stunden und Tage weiter drüber sprechen. Vielleicht machen wir an der Stelle einfach mal einen Break, weil du ja auch noch unglaublich viel Literatur dabei hast.
Das ist
hast.
Gar nicht so unglaublich viel diesmal. Oder?
Nö. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe es ja noch nicht gesehen, gehört.
Ja, also es gibt einen neuen Herausgeberband, der heißt schlicht und ergreifend Leiblichkeit, Geschichte und Aktualität eines Konzepts. Der ist von 2019 und wurde an einigen Stellen ergänzt, zum Beispiel um die historische Dimension der archaischen Antike, was sehr interessant ist, oder auch um diese Diskussion mit den Kognitionswissenschaften und Embodiment. Also da kriegt man wirklich so einen guten Eindruck. Der ist von Aloha Bedorf und Grüni und Klass. Dann hatte ich zitiert Didier Anzieux, das Haut-Ich. Das ist etwas verstörend zu lesen, aber man kann es vielleicht auch wie Poesie lesen statt wie Philosophie, dann ist es irgendwie anders. Also so, es liegt auch an der eigenen Einstellung. Dann empfehle ich oft ja das historische Wörterbuch der Philosophie. Unter den WissenschaftlerInnen nennt man das nur den Ritter. Der Ritter, herausgegeben von Joachim Ritter halt. Und Karlfried Gründer, der Arme, kommt aber nicht vor. Und daneben schon die Seiten Leib, Körper. Lass mal nachdenken, 12 Seiten, ein sehr eng beschrieben, so Reklamschrift. Da weiß man schon, oh Gott, ja, viel zu lesen. Aber eben auch ein Rundumschlag. Dann die phänomenologische Perspektive, Malte Brinkmann, Johannes Türstig und Martin Weber-Spanknebel, Leib, Leiblichkeit, Embodiment. Auch ein umfassender Band. Dann haben wir nur kurz drüber gesprochen, über Feminismus und eben auch die Geschlechterdebatte. Da empfehle ich immer Judith Butler, Körper von Gewicht, die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Tobias Klass hat über Nietzsche geschrieben. Ich weiß, ich muss den reinmogeln. Da lacht sie schon wieder. Das ist in dem Sammelband, aber es ist wirklich wichtig. Denken am Leitfaden des Leibes. Der hat gesagt, dass hinter all meinen Handlungen der Leib steht. Naja, gut.
Ein Leibfaden.
Ein Leibfaden, genau. Ja. Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung. Und wem das zu hart ist, es gibt auch Radiovorträge von ihm. Den Band ergänze ich dann noch. Das ist viel leichter zu lesen und viel schöner. Käthe Meyer-Drabe, Leiblichkeit und Sozialität. Also diese Perspektive des anderen. Dann habe ich tatsächlich mal selber was darüber geschrieben. Das ist mir überhaupt noch nie passiert, dass ich mich selber zitiere und finde ich auch unglaublich narzisstisch. Aber wir hatten ja über Narzisst geredet.
Dann geht das.
Ich gebe das an. Aber es ist mir, nee, eigentlich könnte ich
das auch vorstreichen. Du gibst das jetzt bitte an.
Ja, es ist auch nur ein kurzer Artikel im Handbuch der Erziehungswissenschaft. Hermann Schmitz, Der Leib, der Raum und die Gefühle. Das ist neue Phänomenologie und abgefahrener Scheiß. Viel Spaß damit. Und vielleicht, wenn so die Perspektive des Kindlichen auch spannend ist für einige, hat man auch kurz drüber gesprochen, Barbara Wolf, Kinder lernen leiblich. Das ist ein Praxisbuch über das Phänomen der Weltaneignung, wie wir das machen und sagt auch sehr viel mehr über uns aus als nur die Kinder. Und dann hatte ich noch Eugen Fink erwähnt, ne? Grundphänomene des menschlichen Daseins heißt das, ergänze ich noch.
Und hattest du auch Weidenfels?
Ja, stimmt, so, okay. Weidenfels, der ist nicht mit auf der Liste, das stimmt. Das heißt, das leibliche Selbst und Bruchlinien der Erfahrung, die beiden.
Dass ich mir das merke.
Sehr gut.
Unfassbar.
Nee, großartig, warum steht der nicht auf der Liste?
Peinlich. Peter hat sich in mein Gehirn eingeschrieben.
Yeah.
Das ist eine sehr körperliche Erfahrung.
Nein, Bernhard gerade. Waldenfels hat das getan.
Nein, du hast Bernhard Waldenfels da. Das geht mir jetzt eindeutig zu weit.
Entschuldige bitte.
Nein, alles gut.
Lass den Teil des Körpers einfach hier.
Okay, den lagere ich gleich aus. Wenn ihr uns noch was dazu schreiben möchtet, zu dieser Podcast-Folge über den Körper, dann könnt ihr das tun unter rita-etwas-denkst-du-denn.de oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auf Twitter unter @wdd_podcast. Ich habe einen Mastodon-Account @FrauNora. Der liegt gerade ein bisschen brach, das tut mir sehr leid, aber ich komme nicht hinterher. Es passiert in dieser Welt so viel und ich gelobe Besserung in Zukunft. Dann haben wir inzwischen jetzt tatsächlich fast 60 Menschen, die uns einen Euro da lassen bei Steady. Dafür wirklich ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wir nehmen das halt auch als Anerkennung dafür, dass ihr gerne zuhört bei dem, was wir hier so fabulieren.
Ja.
Und deswegen, mich freut es mal sehr, dass ihr uns helft, dieses Podcast zu Hause. Also wir machen natürlich auch transparent, was machen wir mit dem Geld? Wir bezahlen davon den Webspace für diese Podcast-Folgen, die auch immer länger werden in letzter Zeit.
Deswegen wir wird das immer teurer.
Möglicherweise wird es irgendwann teurer.
Wir müssen
teurer.
Selber weniger zuzahlen, das ist ganz großartig.
Genau. Und bei Facebook findet ihr uns auch noch. Und ihr könntet uns, wenn ihr Lust habt, eine Bewertung dalassen, da wo ihr einen Podcast hört und anderen Menschen erzählen, warum ihr das hier hört oder gerne hört vielleicht sogar oder auch nicht so gerne hört. Das dürft ihr natürlich auch, macht uns ein bisschen traurig, aber wir wollen hier niemanden emotional unter Druck setzen. Von daher.
Du vielleicht nicht, ich schon.
Rita ist heute das gut drauf, glaube ich.
Mein täglich Brot.
Trommel, Trommel. Wir wünschen euch eine gute Zeit mit euren Leibern in dieser Welt.
Ja.
Und würden sagen, bis bald.
Und danke, Tschüss. Nele. Tschüss.